Guten Morgen. Sehe ich gut aus? Okay. Pokerface. Ja, gestern war Hochzeit von zwei jungen Menschen aus unserer Gemeinde oder die bei uns in der Gemeinde waren. Einige Jahre lang. Da kommt dann ein Student aus Gabun nach Deutschland und findet die Frau, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Ist das nicht toll? Hier in Clausthal. Hier in Clausthal. Wir haben das vorbereitet. Als Gemeinde waren wir sehr aktiv. Die Technik haben wir gestellt und Lobpreisteam, Musikteam haben wir gemacht. Haben für die Stimmung gesorgt. Gustav hat gepredigt. Alain war der Moderator. Und er ist sonst immer in der Gemeinde so sehr bedächtig und ruhig, aber ihr müsst es mal, hättet ihn mal erleben sollen gestern. So wie früher, damals, ihr wisst ja, Alain war Teil einer Boygroup und die haben Musik gemacht, zu dritt. Und das ist dann gestern Abend wieder aufgetaucht, das, was er versteckt hat über so viele Jahre. Ja, genau. Und da haben wir gefeiert und haben den beiden einen, ich hoffe, einen guten Start in ihr Eheleben geschenkt. Und wenn ihr sie mal seht oder ihr könnt es auch gerne mal schreiben und könnt ihnen alles Gute wünschen. Ich glaube, sie werden sich sehr darüber freuen. Und sie brauchen, glaube ich, auch unsere Gebete, so wie jede Ehe Gebete braucht. Und die beiden sind noch sehr jung, die müssen noch viel lernen. Das wisst ihr auch alle, die schon etwas älter sind oder schon Erfahrung haben. Man muss ja nicht 9-mal klug sein, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, im Gebet zu unterstützen. Apropos Gebet, darum soll es dann wieder gehen. Ich habe euch ja versprochen, es geht weiter mit Gebet. Heute kommt Teil 2.1. Das war ja, wir sind ja in der Bergpredigt. Ihr habt bestimmt schon rausbekommen, dass ich da so Stück für Stück durchgehe. Das ist die längste zusammenhängende Predigt, die wir von Jesus überliefert haben. Und die ist einfach genial. Ich habe damals in meiner Studienzeit habe ich mich über die Seligpreisung sehr ausführlich beschäftigt. Das ist der Start von der Bergpredigt. Und da dachte ich, wenn ich schon mal angefangen habe, dann gucke ich doch mal, was Jesus sonst noch so gesagt hat. Und das ist einfach so viel gute Sachen da drin. Und er hat auch über das Beten gelehrt. Beim letzten Mal ging es darum, wie wir nicht beten sollen. Wir sollen nämlich nicht so beten, dass wir Ehre von Menschen bekommen. Wir sollen nicht zum Beten an die Straßenecke gehen, damit wir aus allen Richtungen gesehen werden. Wenn wir nämlich belohnt werden wollen fürs Beten und die Menschen sagen, wow, das ist aber ein toller Kerl, der Matthias, der betet sogar draußen auf der Straße, dann ist der Lohn schon dahin. Dann war's das. Dann wartet für mich kein Lohn mehr, wenn ich einmal bei Gott sein werde. Und stattdessen sagt Jesus, wir sollen in stille Kämmerlein gehen und dort beten. Und Gott wird uns dort sehen, Gott wird uns dort hören. Aber Jesus sagt nicht, dass wir nur im stillen Kämmerlein für uns alleine beten sollen. Nämlich direkt danach sagt er, darum sollt ihr so beten. Matthäus 6, Vers 9. Unser Vater. Also, das ist ein Gebet in Gemeinschaft, ansonsten wird das unser Vater ja keinen Sinn machen. Ob Jesus gesagt hat, wir sollen das alle gleichzeitig beten, da steht es auch nicht. Es ist nicht verboten, aber es ist ein Gebet in Gemeinschaft. Und ich werde dann nur die ersten paar Worte nehmen und dann mit euch darüber sprechen. Dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, das ist so inhaltsreich, dass ich nicht darüber jetzt wegfegen möchte und alles nur in kurzen Sätzen zusammenfassen möchte, sondern ich möchte da ein bisschen tiefer drin einsteigen. Matthäus 6, Vers 9. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich lese nochmal. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Soweit. Jesus hat uns nur dieses eine Gebet gelehrt. Dadurch hat das natürlich eine besondere Bedeutung für uns. Jesus hat uns nicht ganz viele Gebete vorgeschrieben. Würden wir uns vielleicht manchmal wünschen, ne? Stell dir vor, du bist in dieser Situation, dann bete Folgendes, oder du bist in einer anderen Situation, dann bete was anderes. Nee, hat Jesus nicht gemacht. Er hat uns ein Muster gegeben von einem Gebet und er hat uns die Freiheit gegeben, mit unserem Vater im Himmel zu sprechen. Jesus wusste, dass er den Heiligen Geist schicken würde, wenn er die Welt wieder verlassen wird. Und dass dieser Heilige Geist uns in die Freiheit der Kinder Gottes hineinführt. Und Kinder brauchen keinen vorgegebenen Text. Ich weiß nicht, ein paar von euch haben ja Kinder. Ne, Gustav, du sagst ja deinen Töchtern auch nicht. Also, ne, wenn ich nach Hause komme, müsste Folgendes sagen. Ne? Und dann wird es aufgeschrieben, dann müssen es auswendig lernen. Und was anderes geht nicht. Und wenn die dann was anderes fragen oder zu was anderes sagen, dann hört Gustav nicht, weil das ja nicht das Vorgeschriebene ist. Ihr merkt, das ist Blödsinn. Kinder haben die Freiheit, mit ihren Eltern zu sprechen, über alles zu sprechen. Manchmal ärgern die sich und dann kommt das auch raus und sprechen dann auch mit den Eltern darüber. Manchmal haben sie Fragen, dann fragen sie. Manchmal verstehen sie was nicht und brauchen eine Erklärung. Und manchmal brauchen sie einfach nur jemanden, der zuhört, während sie erzählen. Und so ist das auch mit unserem Vater im Himmel. Wir haben auch einen Vater im Himmel, der uns nicht vorschreibt, was wir ihm sagen, sondern wir dürfen mit ganz freiem Herzen zu ihm kommen. Und wir dürfen ihm alles sagen. Und wir dürfen auch so zu ihm beten, wie das gerade für unsere Situation passt. Dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, darüber schreibt auch der Lukas. Und im Vorfeld bei Lukas, da kamen die Jünger auf Jesus zu und haben gesagt, Mensch, der Johannes der Täufer, der lehrt seinen Jüngern so tolle Gebete, willst du uns nicht auch was Tolles lernen? Wir sind so begeistert davon. Und daraufhin hat Jesus dann das erzählt und das gelehrt. Und vielleicht ist das auch in diesem Zusammenhang so. Jesus war ja auf dem Berg mit seinen Jüngern zusammen, Matthäus 5, Vers 1. Jesus setzte sich und seine Jünger standen um ihn herum und er lehrte sie. Es war auch viel Volk dabei, aber die Lehre ging zunächst mal an die Jünger. Und das kann durchaus sein, dass die Jünger in der Situation das auch gefragt haben, der Matthäus das in diesem Fall aber nicht so als wesentlich erachtet hat. Unser Vater im Himmel, unser Vater, das ist die Anrede. Wir beten und wir reden denjenigen, mit dem wir sprechen wollen, an. Vielleicht kennt ihr das von Familienfeiern, alle sitzen an einem großen Tisch. Vielleicht 10 Leute, vielleicht 15 Leute, irgendwie Weihnachtsfeier, Geburtstagsfeier, Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousine, Cousin. Und da sagt einer, gib mir mal bitte die Butter. Und keiner reagiert. Da sagt man auch, gib mir mal bitte die Butter und reagiert immer noch keiner. Keiner wurde mit Namen angesprochen. Man hört zwar, dass jemand Butter haben möchte, aber wer soll ihm die jetzt geben? Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Ich sage dann immer, vielleicht zu meinem Bruder, Markus, gib mir bitte die Butter. Dann habe ich ihn angesprochen, er weiß, dass er gemeint ist und weiß, was ich von ihm möchte. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir beten, dass wir Gott anreden, damit wir nicht einfach nur so daherplappern, sondern dass für uns wichtig ist, dass wir uns auf Gott ausrichten und dass Gott auch weiß, dass wir ihn meinen. Ich meine, klar, Gott weiß das schon, wenn wir ihn meinen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ihn ansprechen. Und alles, was jetzt noch kommt in diesem Gebet, das folgt daraus, dass Gott unser Vater ist. Das ist ja eine Beziehung. Das bedeutet, es gibt Kinder und einen Vater. Und nur aus dieser Beziehung heraus, die Grundlage ist, können wir auch den Rest verstehen. Und auch das, was wir dann beten, das kann nur aus dieser Beziehung heraus erklärt werden. Und macht auch nur aus dieser Beziehung heraus Sinn. Der Vaterbegriff hat eine zentrale Bedeutung im Neuen Testament. Jesus bringt uns das bei. Gott ist nicht nur ein Gott, der über uns richtet oder der vielleicht uns bestraft oder der uns geschaffen hat. Nein, ist viel mehr. Gott ist unser Vater. Und für Jesus selbst und auch für die ersten Christen war das die höchste Ehrerbietung, die man Gott entgegenbringen konnte. Gott war es sich wert, unser Vater zu werden. Und wir sind es ihm wert, dass wir seine Kinder sein dürfen. Es ist eine Nähe, Gott ist nah bei uns. Gott ist auch der Allmächtige, Gott ist auch der Herrscher. Der Herr aller Herren, das ist er auch, aber er ist auch unser Vater, er ist nah bei uns. Und auch die hebräische Bezeichnung, aber, vielleicht hat das Jesus sogar gesagt, als er gesagt hat, so sollt ihr beten, das weiß ich nicht, vielleicht hat er diesen Begriff genannt, aber, Papa, kennt ihr aus dem Deutschen, ne? Und das wurde auch bei den ersten Christen so genannt. Und das können wir sogar in einem Brief nachlesen, wo Paulus genau das sagt. Bei den Kindern in Israel haben die Kinder haben ihren Vater mit Abba angeredet. Und auch zu meinem Vater habe ich nie Vater gesagt. Also ich habe vielleicht mal über meinen Vater gesprochen, aber wenn ich ihn angesprochen habe, habe ich Papa zu ihm gesagt. Das war irgendwie viel näher bei meinem Herzen, als wenn ich ihn Herrn Vater angesprochen hätte oder so. Wie man das vielleicht auch früher mal gemacht hat, ist auch ein Zeichen von Respekt, aber auch ist auch eine gewisse Distanz dann da. Papa ist was ganz Persönliches. Das ist nicht irgendwie verniedlichend. Ich habe meinen Papa nicht dadurch lächerlich gemacht, sondern ich habe ihm ausgedrückt, dass ich ihn wirklich als meinen Papa anerkenne, dass ich ihn liebe, dass ich ihn schätze und dass ich ihm dankbar bin. Das war auch eine respektvolle Anrede. Und wenn wir Gott als Papa ansprechen, dann degradieren wir ihn nicht als Kumpel oder als ein Freund, der irgendwie so neben uns herläuft, sondern er ist und bleibt unser liebender Vater. Es ist keine Beziehung auf Augenhöhe, will ich mal sagen, sondern wir sind Kinder, er ist der Vater. Und vor Übermut schützt dann auch noch, dass da steht, unser Vater im Himmel. Damit wird deutlich, es gibt schon etwas anderes. Wir sind noch auf der Erde und unser Vater ist im Himmel oder in den Himmeln, wie das eigentlich wortwörtlich heißt. Und die Himmel sind Gottes Thron, so können wir das auch nachlesen in der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 34. Oder in 1. Könige 8, Vers 27, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Also beschreiben Gottes unendliche Größe. Und das zeigt uns, wie Gott ist. Gott ist für uns nicht mit Worten zu beschreiben. Gott ist für uns gar nicht zu erklären. Wir können seine Größe nicht mal erahnen, weil nicht mal die Himmel ausreichen, um ihn irgendwie zu fassen. Gott ist grenzenlos. Und das muss uns bewusst sein, wenn wir sagen, unser Vater im Himmel, ist er wirklich unser Vater? Er ist ganz nah bei uns, aber er ist gleichzeitig für uns so groß, dass wir eigentlich gar nichts kapieren. Gott steht immer noch weit über allem, was wir uns vorstellen können. Wenn wir uns den mächtigsten Herrscher vorstellen können, dann ist Gott immer noch eine Stufe höher. Gott können wir weder mit unseren eigenen Augen sehen, noch können wir ihn mit unserem Denken begreifen. Und diese Überlegenheit drückt die Bibel mit in den Himmeln aus. Und wenn wir Menschen spekulieren, wie Gott ist, oder wenn wir meinen begriffen zu haben, wie Gott ist, dann erscheint das mir wie so ein mickriges Kartenhäuschen, was bei dem nächsten Lesen in der Bibel oder was Gott in meinem Leben tut, wie einfach nur zusammenfällt. Und wenn ich mit Leuten im Gespräch bin, dann sage ich immer gerade, dass ich Gott nicht erklären kann oder dass ich das Wirken und Handeln von Gott nicht erklären kann, nicht begreifen kann, ist für mich eigentlich der stärkste Beweis, dass es Gott gibt und dass Gott da ist. Nämlich sobald ich Gott begriffen habe, habe ich ja ihn in meinem Verstand erfasst. Das bedeutet, ich bin ja größer als Gott. Und in jedem Moment, wo ich merke, dass Gott einfach meinen Verstand sprengt, ist es für mich ein Beweis, ja, das muss Gott geben. Aber das kann ja jeder so sehen, wie er möchte. Aber für mich ist das so. Und das drückt sich hier aus. Unser Vater im Himmel. Was bedeutet diese Anrede jetzt für uns, für unseren Glauben? Im Alten Testament, da beschreibt der Prophet Jesaja, dass ganz Israel Gottes Sohn ist und Gott ist der Vater Israels. Gott hat das Volk auserwählt und hat sie zu seinen Kindern gemacht. Gott hat ein Volk auserwählt und sie durften seine Kinder sein und er der Vater. Aber der Jesaja beschreibt auch, dass wir wie Ton sind in den Händen Gottes. Das zeigt auch, dass Gott uns formen kann, dass er eine Idee hat, wie wir sind. Und Gott hat uns in einer gewissen Art und Weise gemacht. Das heißt, wir sind abhängig von Gott. Wir sind nicht wir, weil wir selbst eine Idee von uns hatten, sondern weil Gott eine Idee von uns hat. Das zeigt auch, dass Gott über uns steht. Und auch im 2. Samuel können wir nachlesen, wo der Prophet Nathan über die Nachkommen Davids sagt, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ihr wisst ja, Jesus kommt aus dem Haus Davids, er ist ein Nachfahre von König David und in Jesus wird das tatsächlich erfüllt. Durch Jesus werden wir zu seinen Geschwistern und wir dürfen, wenn wir ihm vertrauen und an ihn glauben, da dürfen wir auch in diese persönliche Beziehung mit Gott treten. Und Paulus hat da an die Römer einen phänomenal guten Brief geschrieben. Und wir wissen, dass wir quasi wie ein Ölzweig an den Baum Israel eingepfropft sind. Wir gehören auch zu Gottes Kindern, zu seinem Volk. Nicht von Geburt an, weil wir Juden sind, sondern durch Glauben an Jesus Christus. Und dann zählt für uns genau das Gleiche, wie auch für das Volk gilt. Wir sind Gottes Söhne und Töchter und Gott ist unser Vater, weil wir als seine Kinder sein Volk sind. Dein Name werde geheiligt. Das ist nicht so ganz einfach zu verstehen, finde ich, weil der Name Gottes ist ja an sich schon heilig. Und Gott ist heilig. Warum sollen wir dann einen Namen heiligen? Wahrscheinlich brauchen wir das für uns selber, dass wir uns bewusst machen, dass Gott wirklich heilig ist. Heilig bedeutet abgesondert. Genau. Und dass wir uns bewusst machen, Gott ist wirklich anders als wir. Und wenn wir mal so ans Ende schauen, wenn die Welt mal zu Ende geht, dann erkennen wir, dass es eine Zeit gibt, wo jedes Knie sich vor Gott beugen muss und jeder Mund bekennen muss, dass Gott der Herr ist. Es geht also auch darum, dass wir bedingungslos anerkennen, dass Gott Gott ist. Und entweder müssen wir hier auf dieser Erde zu unseren Lebzeiten unsere Knie vor Gott beugen oder wir müssen es einmal vor dem Richterstuhl Gottes tun. Aber wir werden auf jeden Fall in diese Situation kommen, dass wir sagen müssen, Gott, du bist heilig. Du bist wirklich Gott. Und dieses Anerkennen, dass Gott Gott ist, ich denke, das bedeutet, was hier Jesus gesagt hat, dein Name werde geheiligt. Es geht nicht darum nur, dass es irgendwie Name ist, sondern das bedeutet auch, dass die Person dahinter steht. Das ist im hebräischen Denken so. Genau, dass der Name die Person beschreibt. Wir sehen also, dass bereits diese erste Bitte, dein Name werde geheiligt, einen großen Bogen schafft auf das Ende. Das geht von heute bis zum Ende der Zeiten, bis auch in diese Erfüllung von dem, was ich gerade gesagt habe, dass einmal sich jedes Knie beugen wird vor Jesus. Diese Zeit hat jetzt begonnen, aber sie wird erst in Zukunft einmal abgeschlossen sein. Sie wird sich dann erfüllt haben. Und Jesus beginnt die Bitten deshalb genau damit. Zuerst bekommt Gott die Ehre. Zuerst sagen wir, dass er Gott ist. Und wir bekennen und wir erkennen, dass Gott einen Plan hat, einen Heilsplan, und dass er damit auch ans Ziel kommt. Das heißt, wir wenden unseren Blick weg von uns selbst. Wir wenden den Blick weg von den Problemen, von unseren eigenen, oder auch weg von den Problemen, über die wir beten wollen oder was uns auf dem Herzen liegt, und wir richten unseren Blick auf Gott. Gott ist im Fokus. Er bekommt zuerst die Ehre. Gott steht über den Problemen und er kommt auch vor den Problemen in unserem Leben und in unserem Gebet. Dann geht es weiter. Dein Reich komme. In Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, wie Jesus hier auf dieser Erde gepredigt hat, was er getan hat. Jesus hat nämlich gepredigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und genau das beschreibt hier, dass dein Reich komme. Letztendlich ist natürlich damit die sichtbare Herrschaft gemeint, also das, was auch noch vor uns liegt. Wenn Jesus wiederkommt, so wie wir gesungen haben, und alle Welt sich vor ihm beugen wird, wenn Jesus hier auf dieser Erde sein Reich sichtbar aufbaut und auch als Herrscher auf dieser Erde für alle Menschen sichtbar sein wird, darauf bezieht sich das mit Sicherheit. Und das wird auch beschrieben in der Offenbarung. Der Herr, unser Gott, der Allmächtige, regiert oder hat sein Reich eingenommen. Das Reich Gottes ist nicht nur, dass wir das Richtige tun, dass wir die richtige Ethik haben, dass wir sagen, ein Christ tut sowas oder tut sowas nicht. Das bedeutet auch nicht nur, dass wir bessere Menschen werden. Und das betrifft auch nicht nur, dass wir irgendwie einen Willen Gottes tun, sondern es bedeutet wirklich, dass Gott Herrscher ist. Dass Gott regiert, dass Gott das Sagen hat. Das Reich Gottes wird erst in der Zukunft vollendet werden. Es hat zwar schon angefangen, aber es ist noch nicht zu Ende gekommen. Und wir sehen, auch diese Bitte bezieht sich nicht nur auf unser Jetzt hier, sondern bezieht sich auch auf das Ende. Das Gebet bezieht sich wieder, oder wir beten wieder vom Ende her. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich bin voll hundertprozentig überzeugt, dass der Wille Gottes im Himmel passiert, oder? Seid ihr da anderer Meinung? Also ganz fest. Also wer anderer Meinung ist, kann da gerne hinterher noch mal auf mich zukommen. Aber ich glaube das ganz fest. Und so soll es und so wird es einmal auch auf dieser Erde sein. Und dieser Wille Gottes ist ja nichts Schlechtes. Wir haben immer so ein negatives Bild. Ein Herrscher, der will von uns irgendwas. Die Regierung will irgendwas von uns. Natürlich unser Geld, ne, im Sinn von Steuern. Oder dass wir irgendetwas tun und oder was nicht mehr tun dürfen. Irgendwann dürfen wir keinen Verbrennermotor mehr fahren zum Beispiel. Also irgendwelche Verbote, die uns das Leben einschränken oder was auch immer. Und dieses negative Mindset, diese negativen Gedanken übertragen wir dann auch auf Gott als Herrscher. Aber das ist falsch, wir sollen ja nicht unsere negativen Dinge, die wir mit Herrschaft verbinden, auf Gott übertragen, sondern eigentlich sollte genau das Gegenteil sein, dass Gott als der Prototyp von Herrscher uns lehrt, was es bedeutet zu herrschen und zu regieren. Und deshalb ist es was Gutes und was Erstrebenswertes, wenn der Wille Gottes auf dieser Erde auch zu 100% passiert. Dann wird das nämlich wirklich gut sein für alle Menschen. Dann wird keiner mehr irgendwie denken, dass er nicht mehr zum Zug kommt. Aber wenn wir auf die Erde schauen, dann sehen wir, dass diese Erde noch nicht so ist, wie das in dieser Bitte beschrieben ist. Wir leben in einer gefallenen Welt. Seit dem Sündenfall passieren viele Dinge, die gar nicht im Willen Gottes sind und die uns immer wieder deutlich machen, dass das Paradies nicht mehr auf dieser Erde ist. Und wir können da aber auch nicht die Schuld an Adam und Eva weiterreichen, weil wir selbst auch uns dazu entschieden haben, unseren eigenen Weg zu gehen. Wir haben auch gesündigt. Ich hatte darüber schon mal gesprochen. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Das heißt, wir haben das Ziel, was Gott für uns hatte, den Plan, den Gott mit uns hatte, das haben wir nicht erreicht. Wir sind dran vorbeigeschrammt. Knapp vorbei ist auch daneben. Und selbst wenn ich moralisch gesehen mein ganzes Leben lang keinen Fehler gemacht habe, aber ich habe Gott nicht als meinen Herrn anerkannt, dann habe ich das Ziel verfehlt. Und das macht man deutlich, es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein, sondern es geht darum, dass Gott mein Vater ist, dass ich eine Beziehung zu dem Schöpfer des Universums habe, dass ich eine Beziehung zu meinem Schöpfer habe. Und es gibt keinen einzigen Menschen, der nur Gutes tut. Das können wir im Psalm nachlesen und auch im Römer. Also ne, nur theoretisch, falls es jemanden geben würde, der nur Gutes tut, gibt es aber nicht. Wir haben ein paar tausend Jahre überlieferte Menschheitsgeschichte hinter uns. Und auch in den letzten 2000 Jahren ist mir kein Mensch bekannt geworden, der nur Gutes getan hätte. Der Teufel hat natürlich ein Anliegen, dass wir diesen Plan, den Gott mit uns hat, dass es nicht ausgeführt wird. Er möchte natürlich nicht, dass wir eine Beziehung zu unserem Vater haben. Er möchte auch nicht, dass der Wille Gottes auf dieser Erde geschieht. Und er möchte uns dazu bringen, dass wir anfangen zu zweifeln. Der Teufel weiß, dass seine Zeit begrenzt ist. Wir können das nachlesen in der Offenbarung. Es gibt einen Zeitpunkt, wo die Wirksamkeit des Teufels ein Ende hat. Und irgendwann wird er in Vergessenheit geraten, wenn er nämlich in die Hölle geworfen wird. Und dann ist das Thema Teufel Geschichte. Aber es ist noch nicht so weit. Er ist immer noch da, rennt rum wie ein brüllender Löwe, also wie ein brüllender Löwe, nicht als ein brüllender Löwe, wie. Und er versucht, Menschen wegzureißen von dem Willen Gottes. Und ich weiß auch, selbst wenn es noch eine Zeit lang dauert, bis der Wille Gottes 100%ig auf dieser Erde geschieht, bis diese Bitte dann auch vollständig erfüllt ist, der Wille Gottes hat aber schon begonnen, angefangen in mir und in dir. Und der Wille Gottes soll so weitergetragen werden in die Welt, in unsere Umgebung. Das wäre doch toll, wenn die Menschen an und sehen, was es bedeutet, wenn Gott regiert, wenn Gott herrscht, wenn etwas anders ist, als die Welt es kennt. Jesus sagt seinen Jüngern, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also in der Gemeinde ist man sich nicht immer grün und man ist sich auch nicht immer einer Meinung. Und gäbe es Gemeinde nicht, würden wahrscheinlich die meisten von uns sich gar nicht kennen. Wir sind schon sehr unterschiedlich. Kommen aus unterschiedlichen Gebieten hier, von Osterode bis Goslar und noch ein bisschen weiter. Ja, noch ein bisschen weiter. Und warum wir uns ausgerechnet hier treffen und dann auch so viel unterschiedliche Charaktere. Und wenn das trotzdem etwas ist, wo die Menschen erkennen, da ist was anders, das kennen wir so gar nicht. Die werden neugierig, die werden fragend. Und genau das soll doch passieren. Die Menschen sollen fragend werden. Oder wenn wir Salz und Licht sind, darüber hatte ich auch schon mal gepredigt. Das Licht auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Wenn wir also Licht sind, die Menschen, die werden das sehen. Und die Folge davon ist, das beschreibt Jesus auch, und dann werden die Menschen den Vater im Himmel preisen, wenn wir Licht sind. Es hat also eine Konsequenz, wenn wir den Willen Gottes im Herzen tragen und wenn wir den Willen Gottes in unserer Umgebung umsetzen. Letzter Gedanke, als Jesus im Garten Gethsemane war, war das, muss ich sagen, eine Grenzerfahrung. Ich weiß nicht, was das mit mir machen würde, wenn ich wüsste, in ein paar Stunden werden mich die Menschen foltern und umbringen. Da kann ich, also jetzt kann ich sagen, der Wille Gottes soll geschehen. Aber wenn ich das weiß, ich hätte Angst. Ich wüsste nicht, was mit mir passiert. Manchmal ist es gut, dass wir Dinge nicht wissen. Und Jesus wusste das. Und dann ist er im Garten Gethsemane und betet zu seinem Vater. Und er sagt dann auch, wenn es irgendwie möglich ist, dann will ich das gar nicht. So hat er nicht gesagt, dann soll dieser Kelch an mir vorübergehen. Aber dein Wille soll geschehen. Hundertprozentig den Willen Gottes tun. Selbst wenn es das Leben kostet. Kann man so leicht sagen. Ich wurde schon mal gefragt, für was wärst du bereit, dein Leben zu opfern oder aufs Spiel zu setzen? Und ich habe nachgedacht, ich weiß das gar nicht. Ich kann nur hoffen, dass ich diese Entscheidung niemals treffen muss. Und ganz ehrlich kann ich die auch nicht so beantworten, das ist nur Theorie. Ich kann jetzt natürlich sagen, klar, für Jesus würde ich das immer tun. Und ich hoffe auch, wenn so eine Situation kommt, dass ich das dann tun kann. Aber es wäre von mir jetzt nicht richtig, einfach so zu sagen, ich würde es auf jeden Fall tun. Aber was in meinem Herzen ist, ich will den Willen Gottes auf jeden Fall tun. So viel Wille Gottes wie möglich möchte ich tun. Ich möchte von Gott erfüllt sein. Ich möchte von meinem Vater im Himmel erfüllt sein. Ich möchte ein lebendiges Zeugnis sein in dieser Welt. Ich möchte nicht viel predigen und draußen erzählen. Das ist auch gar nicht so meine Art. Aber ich möchte so leben, dass die Menschen in mir Jesus sehen. Ich habe gehört, in der Kindererziehung ist das so, du kannst deinen Kindern sagen, was du willst, du musst es auch vorleben. Wenn du nicht lebst, was du sagst, dann bringt das nichts. Das Beispiel gilt. Ich weiß, dass ich den Willen Gottes nicht immer hundertprozentig tun kann. Ich weiß, dass ich zwischendurch auch mal versagen werde. Aber in meinem Herzen ist das so. Ich möchte den Willen Gottes tun. Ich möchte ganz nah bei meinem Vater im Himmel sein. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir. Danke dir, dass du da bist. Danke dir, dass du uns gelehrt hast, wie wir beten sollen. Ich danke dir dafür, dass du uns die Augen dafür geöffnet hast, dass wir einen Vater im Himmel haben, dass unser Gott auch unser Vater ist. Danke, dass wir eine Beziehung haben dürfen, eine Beziehung, die auf Leben, auf Liebe aufgebaut ist. Danke dafür. Danke. Danke, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der uns so nahe ist. Und wir wollen beten, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir wegblicken von uns und hinschauen auf dich. Du bist es, um den es geht. Du sollst Herr unseres Lebens sein, du sollst Mittelpunkt unseres Lebens sein. Alle unsere Gedanken sollen auf dich gerichtet sein. Ja, unsere ersten Impulse sollen immer in deine Richtung zeigen. Denn es gibt nichts Besseres, als nah bei dir zu sein und deinen Willen zu tun. Und deshalb möchte ich dich bitten, dass du uns dabei hilfst. Und ich möchte dich bitten, dass wir nicht verzweifeln, wenn wir mal wieder versagt haben, sondern ich möchte dir danken, dass wir immer wieder zu dir zurückkommen dürfen, dass wir mit dir leben dürfen. Und ich bete darum, dass dein Wille in unserem Leben geschieht. Amen.